Hallo und herzlich willkommen zurück bei Gruselfaktor. Wir befinden uns an Tag 4 unserer Spukwoche und ich freue mich sehr, euch auch heute wieder gruseln zu dürfen. Und ich würde sagen, ich rede nicht lange um den heißen Brei, sondern es geht direkt los. Macht euch bereit. Und für die Nutzung der heutigen Story hat uns der liebe Sam Haysom seine Erlaubnis gegeben. Falls ihr mehr von ihm lesen wollt, geht doch gerne mal auf samhaysom.com. Da findet ihr sein Buch The Moor und ein kostenloses E-Book namens I Track Down Killers on the Internet. Das hier ist unbezahlte Werbung, aber ganz, ganz herzlichen Dank an Sam, dessen Story wir hier heute erzählen dürfen. Beziehungsweise ich, denn Lisa ist ja nicht da. Als ich in der Grundschule war, hatten wir einen Lehrer, den alle hassten. Sein Name war Mr. Hanscomb. Er unterrichtete Englisch. Mr. Hanscomb war nur ungefähr 1,65 Meter groß. Er hatte ein rattenartiges Gesicht und trug immer eine von diesen dicken Hornbrillen, die die Augen nochmal viel größer erscheinen lassen, als sie es eigentlich sind. Außerdem trug er eine kugelrunde Plauze vor sich her und sein Haupthaar wurde von Tag zu Tag lichter. Stellt euch also so ziemlich jeden genetischen Nachteil vor, den man haben kann, aber in einem einzigen riesigen Arschloch zusammengefasst. Verdammte Scheiße, habe ich diesen Mann gehasst. Ich weiß nicht, ob die Macht über 30 Kinder in einem Klassenzimmer dem Kerl zu Kopf stieg. Aber er behandelte uns nicht wie seine Englischschüler, sondern wie die Insassen eines Gefängnisses. Und immer schrie er. Er schrie und schrie und schrie. Er demütigte und schikanierte Kinder. Er nahm jede noch so banale Kleinigkeit zum Anlass für einen Wutausbruch und um Kinder nachsitzen zu lassen. Er war einfach ein richtig, richtig böser Mensch. Unter uns Schülern hatte er ein paar Favoriten. Und nein, nicht Kinder, die er besonders mochte, sondern Kinder, auf die er es besonders gern abgesehen hatte. Es gab zum Beispiel einen übergewichtigen Jungen namens John Pickard. Jedes Mal, wenn Mr. Hanscomb am Anfang der Stunde das Klassenbuch durchging, nannte er ihn amüsiert Pickass und tat danach so, als wäre der Versprecher ein Versehen gewesen. Und als wir im Unterricht das Buch Herr der Fliegen lasen, zwang er John dazu, die Stellen von Piggy zu lesen. Dann gab es noch ein Mädchen namens Mary Richards. Mary lispelte. Und immer, wenn es keine Freiwilligen gab, die laut vorlesen wollten, musste es Mary tun. Aber sein absoluter Favorit war Grant. Grant war neu in unserer Klasse und zu Beginn der 6. zu uns gekommen. Meine Mutter sagte mir, dass er ein Roma sei, was bedeutete, dass er und seine Familie in einem Wohnwagen lebten und von Ort zu Ort zogen. Die anderen Kinder in der Schule hatten viele nicht gerade freundliche Namen und Bezeichnungen für Grant. Aber die hätten sie Grant nie ins Gesicht gesagt. Denn Grant, müsst ihr wissen, war ungefähr einen Kopf größer als der Rest von uns. Grobknochig und breit gebaut. Er hatte diesen stählernen, mit mir legst du dich besser nicht Anblick, der verhieß, dass man ihn besser in Ruhe lassen sollte. Das hielt Mr. Hanscomb jedoch nicht auf. Nicht mal ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass Grant fast so groß war wie er oder dass Grants Familie Roma waren. Aber Hanscomb ließ ihn vom ersten Tag an leiden. Hanscomb hasste Grant. Man konnte es jedes Mal in seiner Stimme hören, wenn er mit ihm sprach. Er mochte den Jungen kein bisschen. Mr. Hanscomb schikanierte abwechselnd eins seiner anderen Opfer und Grant. Gründe dafür waren vielfältig. Grant nieste. Grant hatte sein Hemd nicht richtig in die Hose gesteckt. Grant kratzte sich am Hinterkopf. Keine Gelegenheit wurde ausgelassen. In der ersten Woche, in der Grant in unsere Klasse gekommen war, machte Mr. Hanscomb ihn ganze 10 Minuten lang fertig, weil seine Schuhe nicht sauber waren. Ein anderes Mal sagte er uns, wir würden Synonyme üben und schrieb dann das Wort anders in die Mitte der Tafel. Abwechselnd mussten wir nach vorne gehen und Wörter an die Tafel schreiben, die eine ähnliche Bedeutung hatten. Als wir fertig waren, lächelte Mr. Hanscomb dünn. Jetzt brauchen wir aber jemanden, der sich mit diesem Thema gut auskennt, um freiwillig alle Wörter der Klasse vorzulesen, sagte er. Wie wäre es mit dir, Grant? Er hatte wohl darauf gehofft, dass Grant ein langsamer Leser war. Aber da hatte er sich geirrt. Grant sah vielleicht aus wie ein Schläger, aber Junge, konnte der gut vorlesen. Er rasselte die Worte an der Tafel ohne Probleme runter und machte überhaupt nicht den Eindruck, als würde ihn Mr. Hanscombs Schikane stören. Man konnte richtig dabei zusehen, wie sich Hanscombs Lächeln langsam und mit jedem Wort verfinsterte. Den Herbst über ging es so weiter. Mr. Hanscomb tyrannisierte Grant und dieser ertrug es so gut er konnte. Dann, im Oktober, bekamen wir eine ganz besondere Aufgabe. Eine für Halloween. Die Idee war es, Gruselgeschichten zu schreiben, die wir uns dann am 31. Oktober abwechselnd im Unterricht laut vorlesen konnten. Ich kann mich nicht an viele der Geschichten erinnern, die die anderen Kinder an dem Tag vorlasen. Ich erinnere mich ja kaum an meine eigene. Ich glaube, es war etwas ziemlich Generisches. Die typische Monster in meinem Kleiderschrank-Story, die man als 12-Jähriger so auf Lager hat. Aber all diese Jahre später erinnere ich mich noch an Grants Geschichte. Es war eine Art Sage und sie zog mich von Beginn an in ihren Bann. Ich versuche, Grants Geschichte wiederzugeben, so gut ich mich erinnern kann. Es war einmal eine Hexenfamilie, die in einer Höhle lebte. Die Hexen blieben für sich und die meisten Menschen und Kreaturen im nahegelegenen Dorf ließen sie in Ruhe. Jedoch gab es eine Ausnahme. Ein großer, hässlicher Troll terrorisierte die Wälder rund um das Dorf. Der Troll war 2,5 Meter groß und hatte einen großen, grünen Bauch, so groß wie ein Felsbrocken. Schreckliche, rote Furunkel und Warzen bedeckten sein Gesicht. Er ist alles, was dumm genug war, sich ihm in den Weg zu stellen. Der Troll war der festen Überzeugung, dass der Wald ihm gehörte und er mochte es nicht, dass die Hexen in einer Höhle in seiner Nähe lebten. Nein, er mochte es überhaupt nicht. Aber er konnte nicht viel dagegen tun. Denn wann immer er die Hexen sah, verfolgte er sie, aber sie rannten immer rasch zurück in die Sicherheit ihrer Höhle. Sie würden zurück in die Dunkelheit zwischen den Felsen kriechen und der Troll war zu groß, um ihnen zu folgen. Er stand an der Höhlenmündung und brüllte jeden Tag dasselbe. Hexen, die sich in den Ritzen verstecken, verlasst dieses Land und kommt nicht zurück. Wenn ihr euch weigert und bleiben wollt, so wisst, dass ihr dafür bezahlen sollt. Die Hexen hatten große Angst vor dem Troll, aber sie konnten nirgendwo anders hin. Sie überlebten also lange Zeit, so gut es eben ging. Wenn der Troll außer Sicht war, schlichen sich die Hexen aus der Höhle, um Nahrung zu suchen und um die Gegenstände zu besorgen, mit denen sie ihre Zauber brauten. Und wann immer sie ihn sahen, flüchteten sie zurück in die Dunkelheit der Felsen. Der Troll war nie klug genug, um die Hexen zu erwischen. So wurde er wütender und wütender. Schon bald begann er damit, Tiere zu töten. Vögel, Füchse und Dachse. Die leblosen Körper warf er in den Höhleneingang, damit diese dort verwesten und der widerwärtige Gestank des Todes in die Höhle zog. Eines Tages erwischte der Troll sogar ein Kind aus dem nahegelegenen Dorf und ließ den kleinen, gebrochenen Körper zwischen den Felsspalten zurück. Als die Hexen am nächsten Tag aus der Höhle kamen und das tote Kind auffanden, waren sie entsetzt. Aber sie sahen auch noch etwas anderes. Etwas, das dem großen, brutalen, dummen Troll niemals aufgefallen wäre. Inmitten des ganzen Blutes und der gebrochenen Überreste des Kindes war ein dickes, schwarzes Haar. Ein Haar vom Kopf des Trolles. Als die Hexen dies sahen, wussten sie endlich, was zu tun war. Sie begaben sich in den Wald, um ein paar Äste zu suchen, die sie zusammen mit dem Haar zu einer kleinen Holzpuppe formten. Die Puppe formten sie groß, fett und hässlich, damit sie dem Troll so ähnlich wie möglich sah. Dann versammelten sich die Hexen, formten einen Kreis um die Puppe und begannen damit, Zaubersprüche aufzusagen. Als sie das Ritual beendet hatten, fingen die Hexen an, Nadeln in die Puppe zu stecken. Nadel für Nadel. Als die Hexen fertig waren, zierten mehr als 100 spitze, scharfe Nadeln den hölzernen Körper der Puppe. Am nächsten Tag waren keine toten Tierkörper am Eingang ihrer Höhle. Es gab überhaupt keine Anzeichen vom Troll. Die Hexen gingen in den Wald, um nachzusehen, und wurden schnell fündig. Nahe dem Flussufer fanden sie Blutspuren. Spuren aus dickem schwarzen Trollblut. Sie folgten den Spuren. Diese wurden immer dicker und häufiger und frischer. Schließlich, nicht weit vom Dorf der Menschen entfernt, fanden sie den Troll. Dieser war im Schatten einer großen Eiche in sich zusammengesunken. Seine Augen waren geschlossen. Flache, schwere Atmer hebten seine Brust immer wieder kurz und ruckartig an. Der Troll blutete. Er blutete aus über 100 kleinen Löchern, tief gestochen in sein grünes Fleisch. Schwarzes, frisches Blut triefte langsam und so schmerzhaft wie nur vorstellbar aus seinem Körper. Ich erinnere mich, wie Mr. Hanscom die Geschichte an dieser Stelle stoppte. Er zog seine bekannte finstere Miene, als er der Klasse signalisierte, still zu sein. Ich war nicht der Einzige, den die Geschichte in ihren Bann gezogen hatte. Denn viele der Kinder stöhnten auf, als Mr. Hanscom ihr ein plötzliches Ende setzte.
»Ja, ja, okay«, sagte er, als er seine Hand in die Luft hielt, um für Ruhe zu sorgen. »Ich denke, wir haben genug gehört, Grant. Das war vorhersehbar unangenehm. Anscheinend kann man den Jungen aus dem Wohnwagen holen.« Aber wohl niemals ganz den Wohnwagen aus dem Jungen.
Dies war nicht der letzte Tag, an dem ich Grant gesehen hatte, aber es muss in etwa um diese Zeit gewesen sein. Er verließ unsere Schule ein paar Wochen später. Seine Familie zog weiter. Es gab Gerüchte, dass sie weiter Richtung Süden gezogen waren, aber niemand wusste es so wirklich. Alles, was wir wussten, war, dass Grant den einen Tag noch im Unterricht war und am nächsten war sein Stuhl leer. Er war weg. Einfach so. Und ein paar Tage später, da war auch Mr. Hanscom weg. Es fing damit an, dass eines Morgens ein Vertretungslehrer ins Klassenzimmer kam. Zu diesem Zeitpunkt machten wir uns nicht viele Gedanken. Wir dachten ihm, er sei erkrankt oder so. Das änderte sich allerdings, als wir am nächsten Tag das Titelblatt der örtlichen Zeitung sahen. Wir haben nie alle Details herausgefunden. Es gab eine Ansprache vom Direktor und jede Menge Gerede auf dem Pausenhof. Aber hauptsächlich eine Menge Gerüchte. Niemand wusste so recht, was man glauben konnte. Worauf sich alle einigen konnten, war, dass Mr. Hanscomb ermordet wurde. Die Polizei fand keine Spuren oder Anhaltspunkte. Und alle Details waren wohl zu finster, um sie in der Zeitung zu veröffentlichen. Ich weiß auch nicht, was mich dazu gebracht hatte, mit dem Fahrrad an den Ort zu fahren, an dem Grants Familie mit ihrem Wohnwagen gelebt hatte. Reine Neugier wahrscheinlich. Vielleicht war es auch die Erinnerung an Grants Geschichte, die er kurz vor Halloween vorgelesen hatte. Was auch immer es war, ich verbrachte Wochen nach dem Mord an Mr. Hanscomb damit, mit dem Fahrrad nach der Schule und an Wochenenden durch die Gegend zu fahren. Ich versuchte, den Platz zu finden, an dem Grants Familie ihr Lager aufgeschlagen hatte. Und nach einer Weile wurde ich tatsächlich fündig. Es war ein Journalist aus einem benachbarten Ort, der mir den finalen Tipp gab. Er empfahl mir, in der Nähe von ein paar Feldern an einem Waldrand zu schauen. Die Familie von Grant muss ihr Lager irgendwo dort gehabt haben. Danach brauchte ich nicht lange, um die richtige Stelle zu finden. Die Stelle lag nah an einem Stück Wald, nicht weit entfernt von einem Fluss. Es erinnerte mich ein wenig an die Umgebung, die Grant in seiner Geschichte beschrieben hatte. Ich stellte mein Fahrrad ab und begann mich umzusehen. Grants Familie war zu diesem Zeitpunkt schon einige Wochen weg und trotzdem deuteten ein paar Dinge darauf hin, dass sie hier gewesen sein mussten. Ein paar helle, plattgedrückte Stellen in der Wiese, ein vor sich hin rostender Campingstuhl und Zigarettenstummel. Und dort, wo die Mitte des Camps gewesen sein musste, befand sich ein Steinkreis. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte ein komisches Gefühl im Bauch, als ich auf den Kreis zuging. Schmetterlinge vielleicht, aber auch ein kleines bisschen Angst. Der Steinkreis war leer, bis auf etwas, das in seiner Mitte lag. Ein kleiner Gegenstand, der an einen Stein gelehnt war. Ich glaube, ich wusste schon, was ich vorfinden würde, bevor ich dann wirklich nah genug dran war, um Details zu erkennen. Ich holte scharf Luft. Der Gegenstand, der an dem Stein lehnte, war eine Puppe. Eine angemalte Puppe aus Holz, geschnitzt, wahrscheinlich aus dem nahegelegenen Waldstück. Die Puppe war klein, aber dekoriert mit viel Liebe zum Detail. Ein kleiner Kugelbauch, dünnes Haar. Ich erkannte Mr. Hanscomb sofort. Es gab nur einen Unterschied. Ein Detail, das die Puppe von dem Bild von Mr. Hanscomb, das in der örtlichen Zeitung gedruckt worden war, unterschied. Etwas stimmte mit seinem Gesicht nicht. Als ich noch näher an die Puppe herantrat, um zu erkennen, was es war, spürte ich, wie eine Welle der Übelkeit durch meinen Magen fuhr. Die Augen der Puppe waren ausgehöhlt worden. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, die Folge hat euch unterhalten. Mich hat sie irgendwie ziemlich an die Goonies erinnert, falls es einer von euch damals gesehen hat. Und das hat mir ein ziemlich gutes Halloween-Feeling gegeben. Euch ja vielleicht auch. Ja, wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich, wie auch in den letzten Tagen, auf unserer Instagram-Seite gruselfaktor.podcast euren eigenen Gruselfaktor abgeben. Und bis dahin sage ich einfach Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.